Herzlich willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen.
Heute mit einem Sprachthema. Und dafür habe ich eine absolute Expertin hier. Bei dem Nachnamen hoffe ich, dass ich ihn richtig ausspreche. Er ist nicht so kompliziert, aber wir haben gerade darüber gesprochen, dass du nicht aus Deutschland kommst.
Yep.
Annemarie Verkerk. Ja, Sprachwissenschaftlerin, Language Science ist hier Englisch.
Ja.
Ich habe das mal eins zu eins ins Deutsch übersetzt. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Bin froh, da zu sein.
Hintergrund ist, dass du ein Paper veröffentlicht hast, eine Studie. Paper klingt vielleicht für manche so ein bisschen komisch, so ein Papier irgendwo hingelegt. Aber es heißt ja im Englischen so. Und ich musste ja so ein bisschen stolpern über den Titel. Das klingt so schön wissenschaftlich.
Ja.
Ich versuche mich mal dran. Enduring Constraints on Grammar Revealed by, und dann habe ich schon das Wort, kannte ich vorher noch nicht mal, Bayesian?
Bayesian.
Bayesian?
Bayesian, ja.
Ja. Speciophilology. Ja, es ist sehr schwierig. Das klingt ganz schön kompliziert, was man auch daran merkt, dass ich es nicht aussprechen kann. Ich komme nicht aus dem Fach. Aber mal ganz grundlegend. Worum geht es denn in dieser Studie?
Okay, naja, das klingt kompliziert, aber es ist eigentlich gar nicht kompliziert. Also was ich mache, ist vergleichende Sprachwissenschaft. Und die Leute, die das machen, die machen das schon seit den 60er letzten Century, so gesagt. Und die vergleichen Sprachen miteinander. Und die versuchen dabei immer wieder, sich rauszuholen, okay, was ist an Sprachen universal? Was haben alle Sprachen? Was haben alle Sprachen gemeinsam? Und was sind dann so Sachen, die nicht universal sind, die einfach Zufalltreffer sind, oder das ist etwas ganz Spezifisches, dass diese Sprache nur diese Sprache hast oder nur ganz wenige Sprachen haben. Was wir herausfinden wollten, ist eigentlich ganz in diesem Tradition verankert, einfach ob es dauerhafte Einschränkungen auf Grammatik gibt, also Sachen, die Sprache immer wieder machen. Egal, wo sie gesprochen werden oder durch wem sie gesprochen werden. Und dafür haben wir ja diese moderne statistische Methoden benutzt, die dann auch in den Titel wieder zurückkommen und das es dann so schwierig macht.
Es geht um universale Sachen, die mehr oder weniger die meisten Sprachen teilen oder auch nicht teilen und danach so ein bisschen die Suche. Damit wir uns mal so ein bisschen vorstellen können, wie viele Sprachen so ungefähr gibt es denn weltweit? Also klar, wir kennen irgendwie Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch. Aber gibt ja jetzt weitaus mehr, als wir vielleicht auf den ersten Augenblick sehen können.
Es gibt ungefähr 7000 Sprachen weltweit. Das ist ein ganz unklares Nummer, weil viele Sprachen, davon denken wir oder denkt jemand oder hat jemand mal gedacht in anderen Zeiten, dass es eine Sprache ist, aber hat dann darauf oder darüber über diese Sprache nicht viel aufgeschrieben, vielleicht nur ein paar Wörter übersetzt und das war es denn. Und dann bleibt das immer so unklar, bis dann wieder ein Feldforscher oder Feldforscherin dahin geht und sagt, okay, was ist dann mit dieser Sprachgemeinschaft los? Sprechen die wirklich eine andere Sprache als diese andere Leute in diesem anderen Dorf weiter weg? Und so weiter. Ne? Manche verschwinden auch natürlich, ohne dass sie ohnehin mal richtig beschrieben sind. Andere werden neu beschrieben. Also ungefähr 7000. Ja. Viele davon sind übrigens bedroht, ne? weil die Sprecher von dieser Sprache dann auch nach eine andere Sprache wechseln. Ja.
Das habe ich vor einer guten Woche oder so war ich in Portugal unterwegs und ging dort auch um multikulturelles Lernen. Und da wurde auch nochmal gesagt, dass Europa eigentlich eine Ausnahmeerscheinung ist weltweit, weil wir meistens pro Land eine Sprache haben.
Oder denken. Das
denken wir, ja, genau. Auch Deutschland hat mehrere Sprachen. Wir haben eine sorbische Minderheit, eine dänische Minderheit. Und dann haben wir migrantische Sprachen, natürlich. Frankreich hat theoretisch auch mehrere. Spanien hat das Baskische. Aber an sich, in unserer Wahrnehmung, ist Europa ja sehr monolithisch. Das ist ja eigentlich eine Ausnahme so weltweit. Wenn ich mich da zurück erinnere, ich war mal in Ghana unterwegs, da hat jedes Dorf eine andere Sprache gesprochen.
Ja.
Und man musste halt irgendwie sich auf Englisch unterhalten, weil die sich teilweise nicht verstanden haben. ganz interessant, so nochmal als Einwurf zu den Sprachen.
Ja, stimmt.
Wenn man jetzt auf deiner Website unterwegs ist, dann findet man ja auch was dazu, aber auch, das musste ich jetzt hier noch ein bisschen einarbeiten, weil ich es einfach ganz interessant finde, man findet auch einen Schwerpunkt von dir zu Bantu-Sprachen oder Bantu-Bantu. Und ja, ich könnte jetzt, wir mussten ja vorher schon, wir konnten uns kurz unterhalten, was das Problem an Bantu ist, aber ich kann trotzdem die Frage nochmal stellen, was ist denn Bantu für eine Sprache?
Ja, Bantu ist keine einzelne Sprache, aber eine Sprachfamilie und auch eine Sprachfamilie, die auch richtig groß ist. Das sind mehr als 500 Sprachen.
Also Sprachfamilie, ist das sowas romanisch oder
eigentlich
indogermanisch?
Großer, indogermanisch, ja.
Oder indoeuropäisch?
Indoeuropäisch, ja. Also Deutsch ist ja eine germanische Sprache. Also ich spreche Niederländisch und das ist auch eine germanische Sprache. Die sind zwei sind eng miteinander verwandt. Und dann habe ich auch noch die germanische Sprache, die du schon erwähnt hast. Und das sind alle indogermanische Sprachen und das geht so weit bis Bangladesch. Ne? Also Bangladeschi ist auch noch eine indogermanische Sprache und Sinhala auf Sri Lanka auch noch. Und Bantu-Sprache ist auch eine Sprachfamilie. Die sind aber sehr eng miteinander verwandt. Die gehören auch noch zu der großen Sprachfamilie, die wir kennen. Und das ist Atlantic Congo oder Niger Congo, wie man die, deshalb gibt es auch die ganze, also ganz Subsahara-Afrika ist voll mit dieser Niger-Congo-Sprache. Und Bantu ist da ein großes Stück von, so kann man es schon sagen, ja.
Interessant. Und damit beschäftigst du dich dann auch, jetzt muss ich so persönlich fragen, als jemand, der für seine wissenschaftliche Arbeit, für seine Doktorarbeit und so auch viele Sprachen lernen musste. Mhm. Du hast ja wahrscheinlich Bantu nicht, oder eine Bantu-Sprache nicht oder zufälligerweise in der Schule gelernt.
Nee.
Beschäftigst du dich als Sprachwissenschaftlerin dann eher auf einem, ja, auf so einer Metaebene damit oder hast du tatsächlich eine Bantu-Sprache auch gelernt?
Nee, genau. Also es gibt natürlich, es gibt unterschiedliche Sorte Sprachwissenschaftler. Ich bin so ein, die das auf einer Metaebene macht. Ich brauche Grammatik und ich mache Questionnaires, also ich schreibe Leute an und sage, hey, wie funktioniert das und das und das in Sprache, wo du Expertin oder Sprechler bist. Und es gibt auch Sprachwissenschaftler, die machen wirklich selber Feldforschung, aber die machen dann auch noch einen vergleichenden Teil dazu. Die gibt es auch noch, ja. Und es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Sorte Sprachwissenschaftler, die sich eher nicht so mit dieser so gesagt exotischen Sprache beschäftigen, aber eher mit, weiß ich nicht, Deutsch oder deutschen Semantik oder was auch immer, ja.
Gut, aber jetzt genug von meinem Interesse.
Okido.
Beziehungsweise, das interessiert mich auch, dieses Paper. Mhm. Und ihr habt ja, also übrigens an der Stelle, das hat man noch gar nicht erwähnt, es war ja nicht nur du, der dieses Paper geschrieben hat, ihr seid ja eine ganze Reihe von AutorInnen,
genau, ja.
Die dabei waren und ihr habt mit Crumbank gearbeitet. Crumbank, also einem gewissen Tool einer Bank. Aber was denn für eine Bank denn da?
Ja, also das ist schon ein sehr langes Projekt gewesen, also läuft immer noch. Und das Idee war, einen großen Datenbank von mit darin Fragen über Morphosyntax, also Morphologie und Syntax von aller Sprache der Welt. Die hatten wir eigentlich schon eins, das ist der WALS, das ist der World Atlas of Language Structures. Aber der ist gemacht worden durch ein Team von Linguisten, die einfach ihre eigenen persönlichen Studien so gesagt zusammengelegt haben und gesagt, okay, dann jetzt haben wir einen großen Datenbank. Und die ist nicht recht groß. Ich meine, manche Leute haben dann gesagt, okay, ich habe was zu Nominal Predication geschrieben, das sind 200 Sprachen, auf Wiedersehen. Und manche haben gesagt, okay, ich habe was zum lexikalischen Daten gesammelt, das sind 300 Sprachen, tschüss, auf Wiedersehen. Also das überlappt sich nicht miteinander. Und das hat für, wenn man diese sprachlichen Daten für statistische Analysen nutzen möchte, große Konsequenzen. Das geht nicht so richtig gut. Also beim Crumbank war es so, okay, wir sammeln einfach alles, was wir kriegen können, alles über Morphosyntax, in alle Sprachen der Welt, wo wir das haben können. Und was wir genutzt haben, ist davon die erste Version. Da waren mehr als 2000 Sprachen da drinnen. Und die sind jetzt immer noch unterwegs, das größer zu machen. Also das läuft immer noch in Leipzig. Ja.
Also eine Datenbank?
Ja, Datenbank.
Datenbank über ganz viele verschiedene Sprachen.
Ja.
Und da habt ihr diese Sprachuniversalien gesucht.
Ja und nein. was wir gesucht haben, natürlich, wir haben gesucht nach Antworten, ob diese Sprachuniversalien in diesem Sample von Sprache dann bestehen, ja, eigentlich, ne?
Okay, ja, vielleicht nochmal ganz genau dazu, was ja Sprachuniversalien sind, also Gemeinsamkeiten, aber vielleicht mal, um es an Beispielen festzumachen, was wäre denn so eine ganz klassische Sprachuniversalie, mit der vielleicht so Personen wie ich, die jetzt wenig mit Sprachwissenschaft zu tun hatten, bisher auch was anfangen kann? Mhm. Also ist das das Wort ich überall gibt oder ist es dann eher längere Satzstrukturen, Grammatiken?
Ja, es hat eher damit das Letztere zu tun. Ne? Also wir haben Morphosyntax gemacht. Also das heißt, was ein gutes Beispiel ist, was immer wieder auftaucht, ist Wortreihenfolge oder Satzreihenfolge. Im Deutsch ist es ja so, denn wenn ich einen ganz normalen Satz ausspreche, ein Hauptsatz, ne? Jan isst ein Apfel, dann ist das Objekt nach dem Verbum. Ne? Und wenn ich etwas will sagen, ich möchte durch den Wald laufen, diesem durch den Wald, das ist auch, das hat dieselbe Struktur, nämlich das durch steht bevor dem, was wir sagen auf Englisch, Compliments, also das Nomen und das Artikel. Und das ist immer so parallel. Also Deutsch ist eine Sprache, wo das Verbum geht vor das Objekt und Präposition gehen vor den Nomen. Und das hat zum Beispiel Englisch auch und es hat Niederländisch auch und es haben ganz viele Sprachen. Und das können wir dann im Kontrast bringen mit zum Beispiel Japanisch, wo das genau umgekehrt ist. Also im Japanisch, in einem Hauptsatz, ist das Verb ist am Ende der Satz. Und es gibt keine Präposition, aber Postposition. Also durch den Wald wird sowas wie den Wald durch. So ganz kurz. Und das ist ein von der größten Universalien, die ich schon für 60 Jahren erwähnen würde, worum wir auch untersucht haben. Aber das ist ein relativ einfaches Beispiel, was diese Universalie, ja, Beispiel sein davon kann.
Jetzt habt ihr ja, oder für mich, jetzt stellt sich für mich so eine gewisse Überlegung an, warum kommt das? Weil ich will gerne immer wissen, ich bin Historiker, woher kommt irgendwas? Und jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, dass es dafür auch Erklärungen gibt.
Mhm.
Und ich weiß zum Beispiel bei Indogermanisch, indoeuropäischen Sprachen.
Mhm.
Interessant, dass du auch von indogermanischen Sprachen gesprochen hast.
Mhm.
Ich hatte jetzt so mitbekommen, dass in letzter Zeit versucht wird, dieses Germanisch da drin so ein bisschen wegzubekommen und es eher indoeuropäisch ist, aber ja, keine Ahnung. Man weiß ja, es gibt nur Ausgangssprache, eine hypothetische und daraus entwickelt sich das dann alles. Aber das Japanische ist ja zum Beispiel überhaupt nicht damit verwandt. Also,
nein, genau.
Aber ja, also ihr habt ja von, also welche Rolle spielen dann genealogische, also Sprachen sind ja voneinander abhängig. Es gibt irgendwie eine germanische Ursprache und daraus geht dann Deutsch, Niederländisch raus und wahrscheinlich auch geografische Sachen spielen eine Rolle.
Mhm.
Also welche Rolle spielt denn Geografie und Abstammung?
Ja, also das spielt eine sehr große Rolle. Ich meine, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir werden auf diese zwei Sachen, also genealogische und geografische Abhängigkeiten, die Sprachen haben, darauf werden wir gar nicht achten, dann findet man eine riesige Menge an Universalien.
Also nur um das nochmal genau zu verstehen, also quasi, ihr habt nicht das als Universalie genommen, dass Deutsch und Niederländisch dasselbe haben.
Nein, genau.
Okay.
Ja, nee, vielleicht, also wenn man, also man muss auf diese Sache achten. Ne? Sprachen sind genealogisch und geografisch miteinander, so gesagt, verwandt zwischen Striche. Weil Sprache, also zum Beispiel, was Deutsch zum Beispiel macht, ist, dass es die Satzreihenfolge ändert, Jan isst ein Apfel, wenn ich daraus einen Nebensatz mache, dann ist es, Inge hat gesagt, dass Jan ein Apfel isst. Und auf hier, oh, guck mal, das Verb ist am Ende. Ne? Das macht Niederländisch genauso. Und das ist nicht so, dass da irgendwo dass die Deutscher und die Niederländer etwas Spezielles im Kopf haben, dass uns darum, das ist,
ja.
Naja, du verstehst, was ich meine. Das ist einfach so, weil die Sprache sind miteinander verwandt. Es gab eine Ursprache, die hat das auch so gemacht und die Niederländisch und Holländisch haben das einfach übernommen. Ne? Also wenn man diese Sache nicht rausholt, diese geologischen und geografischen Abhängigkeiten, dann fand man überall Universalien. Aber das wollen wir nicht. Ne? Also die Sprachwissenschaftler, die sind die Meinung, wir wollen wissen, was genau miteinander Arm in Arm geht, so gesagt.
Mhm.
Wenn wir das alles ganz rausmachen, wenn wir alles, was genealogisch bestimmt oder geografisch bestimmt ist, wenn wir das alles rausmachen. Und deshalb haben wir das dann auch gemacht. Also die statistischen Methoden, die wir brauchen, die sorgen dafür, dass man das einfach rausnimmt, sozusagen, ganz simplistisch. Und dass man, was man dann überhaupt ist, okay, das sind Universalien, also das sind so Sachen wie so wie Verb, Objekt und Präposition und Nomen, diese Abhängigkeiten, die auch noch bestehen, wenn man das alles andere rausholt. Mhm. Also dann kann man am Ende sagen, okay, dass es diese Universalien gibt, dass Sprachen Verb, Objekt und Präposition, Nomen gleichzeitig haben, das kommt immer wieder. Das ist nicht abhängig von genealogischen oder geografischen Abhängigkeiten, das kommt immer wieder. Danach waren wir auf der Suche.
Das stelle ich mir tatsächlich ganz schön schwer vor. Ich meine, ihr habt da wahrscheinlich irgendwie schon Techniken und Statistiken und so, aber jetzt machen wir nochmal den Fall mit Bengali und Deutsch. Mhm. So, natürlich verbindet diese Sprache noch.
Ja, natürlich.
Aber habt ihr das dann rausgenommen oder habt ihr das?
Ja, also die Methoden, die wir benutzt haben, die machen das einfach mit einer sehr feinen Kammer, kann man es schon sagen. Ja. Ne? Also wir haben da Distance Matrices gebraucht. Ich meine, das Deutsch und Niederländisch sind ganz eng aneinander. Also da bleibt nichts übrig. Das ist eigentlich ein Datapunkt am Ende. So kann man es so ausdenken. Und Bengali ist ja so weit von Deutsch entfernt, das hat kaum noch was miteinander zu tun. Ne? Also das ist mit einer feinen Kammer gegangen.
Okay.
Schon so zu sagen, ja.
Jetzt quasi die Quintessenz. Ihr habt nach Sprachuniversalien gesucht. Wie viel habt ihr denn gefunden?
Ja,
habt ihr welche gefunden?
Ja. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben durch die Literatur gesucht. Also was ist dann alles vorgeschlagen? Weil wir wollten auch nicht einfach sagen, ey, wir denken, dass das universal ist und guck mal, es ist auch so. Das haben wir dann für ein schlechtes Idee gehalten. Also wir haben aus dem Literatur geguckt, okay, was ist alles vorgeschlagen? Und da waren 191 Vorschläge, so gesagt. Und davon haben wir 60 bestätigt, so gesagt. Die sind dann in unsere Sample und unsere Methoden, die wir benutzt haben, universal angewiesen, so gesagt. Also das ist ungefähr ein Drittel.
Wurden bestätigt?
Ja.
Das heißt nicht, dass die anderen es nicht sind, sondern das heißt,
dass die
noch
anderen...
Noch fraglich ist oder ist es...
Nee, das ist dann eher so, das sind dann so Sachen, wo wir sagen, ey, das ist wahrscheinlich nicht universal, aber es gibt Regionen oder es gibt Sprachfamilien, wo diese zwei Sachen, die miteinander verbunden sind, dann immer wieder vorkommen. Und wenn man darauf achtet, in einer vernünftigen statistischen Analyse, dann werden die auch rausgefiltert. Also das heißt, wenn wir wirklich auf der Suche gehen nach Sachen, die universal sind und die nicht abhängig sind von diesen genealogischen oder geografischen Patronen, sind die raus und dann bleiben wir nur mit diesen 60 rüber. Ja.
Aber das wären dann, ich sage es mal aus meiner einfachen Sicht, grammatikalische Sachen, die von Sprachen in Afrika, in Amerika, in Asien findbar sind.
Genau, also Sprache so wie Deutsch mit Verb, Nomen, Präposition, Präposition, Nomen, Verb, Objekt. Die findet man dann auch in Australien, in der indigenen Sprache dort oder in Südafrika oder was auch immer. Ja.
Und wenn man zumindest die Einleitung liest, ich versuche ja viel um den Text immer herumzulesen, nicht zu viel, damit man noch nachfragen kann, aber auch schon in der Einleitung steht etwas von hierarchischen Universalien.
Mhm.
Also gar nicht direkt diese sprachlichen, sondern jetzt plötzlich hierarchische Universalien. Was ist das denn jetzt?
Ja, die sind besonders spannend und ich habe da ein bisschen was vorbereitet, weil das ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Also ich habe ein Vorbild versucht aufzuschreiben auf Deutsch, damit ich es nicht verkacke, so gesagt. Also, ich mache einfach das Beispiel. Also, was eine Sache, die Deutsch macht, ist, dass man in das Verbum, sagt man was zu das Subjekt. Also, das ist ganz einfach, das kennt jeder. Also, wenn ich sage, ich bin, dann hat das Verbum eine andere Form als du bist. Ne? Bin, bist, das ist anders. Also, das heißt, dass in der Form vom Verb etwas vom Subjekt gezeigt wird. In diesem Fall ist es immer, oft da ist es Person und Nummer. Ne? Also wir sind. Das ist dann auch wieder anders. Also. Und das, diesem grammatische Regel, dass das Verbum einfach Form ändert, zeigt, was für ein Person und Nummer das Subjekt hast, das haben viele Sprachen. Wenige Sprachen haben auch, dass sie das Gleiche machen, aber dann auch noch für das Objekt. Also, dass man, wenn ich sage, ich esse einen Apfel, das ist das anders, es ist was anderes als ich esse dich. Ne? Das wäre dann zweiten Person statt dritten Person. Ich weiß, es ist schwierig. Es ist nicht so einfach. Aber Ungarisch ist eine gute Vorbild davor. Also Ungarisch hat Verbumsformen, die sich ändern, abhängig von Subjekt und Objekt. Und ein klassischen Universalien, das sich herausgibt, das ist von William Croft, das ist ein ganz großer Typologe, die hat gesagt, okay, wenn eine Sprache Objektmarkierung am Verb hat, dann hat sie auch Subjektmarkierung am Verb. Und das sind hierarchische Universalien, weil sie sich mit das gleiche Paradigma befassen, also wie sehen Verbalformen aus und dann diese Abhängigkeiten voneinander, so gesagt, einbauen. Ne? Also das sind diese typische hierarchische Strukturen, wobei Subjektmarkierung einfach die einfachere oder grundlegende Kategorie ist und Objektmarkierung ist dann etwas, was darauf aufbauen kann oder mindestens weniger häufig ist. Und für diese Universalien haben wir ganz viele gefunden. Das war mega cool, ja.
Interessant. Ich muss ja gestehen, ich tat mir oder tue mir immer super schwer mit sowas einfach. Das ist eigentlich der perfekte Zugang, um viele Sprachen zu lernen, wenn man das mal verstanden hat. Und leider tue ich mir damit relativ schwer. Ja, aber nichtsdestotrotz sehr schön und anschaulich beschrieben, sodass selbst ich es verstehen konnte.
Ich hoffe.
Ja. Und dann gibt es noch einen weiteren Begriff, den wir vielleicht noch erklären sollten, den ich auch noch nicht kannte. Das sind die harmonischen Wortstellungen. Ja. Da war ich auch ein bisschen überfragt, was das jetzt ist. Also ich kenne die Harmonie aus der Musik oder aus dem Zusammensein mit also einer harmonischen Gesellschaft oder sowas. Aber was sind denn jetzt harmonische Wortstellungen?
Ja, also die haben wir eigentlich ein bisschen schon besprochen, wegen dem Beispiel von Verb vor Objekt und Präpositionen vor Nomen. Das ist harmonisch. Wir können noch einen dritten dazu nehmen. Oder vielleicht zwei Adjektiven und ich weiß nicht, wie ich das sagen muss auf Deutsch, Nummerworten.
Zahlwörter?
Zahlwörter, ja. Also Zahlwörter und Nomen, also zwei Bücher oder was auch immer, ne? Und schöne Bücher, das hat in vielen Sprachen, das ist auch harmonisch. Die stehen am liebsten, so gesagt, beiden vor den Nomen oder hinter den Nomen.
Ja.
Und so geht es weiter. Also man hat dann auch noch zum Beispiel Genitiven. Also das ist in germanischer Sprache, kann man überhaupt da nicht drüber sprechen, weil wir haben ja germanische Sprache, germanische Sprache gehen so gesagt gegen diese Universalien rein, weil wir oft zwei, germanische Sprache haben fast alle zwei Satzreihepositionen. Man kann sagen, boah, ich bin so schlecht mit deutschen Fell, aber die Pfoten des Pferdes, war das gut? Wow.
Klar.
oder Jans Stuhl. Ne? Das ist dann umgekehrt.
Ja.
Also da kann man eher weniger sagen. Aber das ist, wenn man nach aller Sprache guckt, auch so ein Nomen, Genitiv oder der Possessor, so gesagt. Und das Ding wird was, helf mir.
Ja.
Das Ding wird was, was besitzt wird. Wir können es einfach auf Englisch machen.
Ja.
Dann wird es einfacher für allen. Also Possessor, das ist so gesagt das Hauptwort und Possessed, das ist das Modifier-Wort, so gesagt. Die stehen dann auch in einer harmonischen Reihenfolge, die hängt sich ab von auch der Reihenfolge von Verb und Objekt in der Sprache der Welt. Und so gibt es viele und die sind harmonisch und da haben die Sprachwissenschaftler auch gesagt, okay, das hat eine kognitive Erklärung, weil wenn wir ja auf mehrere Stellen in der Satz die gleiche immer wieder head-dependent oder dependent-head-Folge haben, dann ist das einfacher für unser Gehirn, um Sprache zu verarbeiten.
Macht absolut Sinn,
ja.
Ja, es ist teils sehr verwirrend, wenn zusammenhängende Sachen sehr weit auseinander sind.
Genau.
Ja.
Ja, also wenn man diese Head-Dependent oder Dependent-Head-Folge, wenn man das macht beim Präposition, Objekt, Genitiv, Adjektiv und so weiter, dann sind die Teile von sind die Heads und die Pens nicht so weit auseinander. Und das hat, da haben auch viele dazu geforscht, ja, auch mit Experimenten und so weiter. Da ist tatsächlich eine kognitive Erklärung eine gute, würde ich sagen, ja.
Und wenn wir schon bei Erklärungen sind, jetzt so in Richtung Abschluss. Ich meine, das ist ja schön, dass ihr das gefunden habt. Aber es hat ja auch einen größeren Wert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch in diesem Kontext der Frage, wie sind Sprachen überhaupt entstanden? Wie sind sie denn so geworden, wie sie heute sind? Und ist es zufällig passiert oder nicht? Und wie ist denn Sprache überhaupt entstanden und all das? Also es gab auch dieses schöne Wort quasi, jetzt bin ich selber evolved im Englischen drin. Also wie sind sie denn, wie ist die Genese dieser Sprachen? Und da könnt ihr ja einen sehr großen Teil dieser Fragen beantworten. Weil, also wenn ich jetzt mal so amateurhaft von außen drauf schaue, wenn wir ja nachweisen können, dass, ich nehme nur mal Japanisch und Deutsch, Gemeinsamkeiten haben, obwohl sie ja überhaupt, also genealogisch, geografisch gar keine Gemeinsamkeiten haben. So würde ich es mal annehmen, bedingt, oder auch gerade das Beispiel mit, das wir gerade besprochen haben, dass die Bezugspunkte so nah aneinander dran sind, weil man es einfach leichter merken kann, bedingt das ja, dass sich Sprachevolution auch ein bisschen einfach an gewissen Grundsätzen orientiert. Und das eben weltweit. Und das konntet ihr dann mehr oder weniger auch nachweisen.
Ja, also was wir gemacht haben, ist eigentlich gezeigt, okay, diese Sache, zum Beispiel Verb, Objekt, Präposition, Nomen, das kommt immer wieder, unabhängig von wo man ist oder wer diese Sprache spricht. Und das ist mega cool, weil dann kann man weiterdenken, nachdenken, okay, warum kommt es dann immer wieder, ne? Und das, so weit sind wir natürlich nicht gekommen in diesem Paper, was wir sind schon ganz froh, dass wir das bis hinter uns haben, so gesagt, dass wir das gemacht haben von diesen 191 nach diese 60 gegangen sind. Aber das kann man jetzt machen. Und diese harmonische, was du gerade gesagt hast, diese harmonische Wortstellungen, das kann schon mal sagen, okay, das ist dann vielleicht eine Erklärung. Vielleicht ist es so, dass alle Sprachen in der Welt, die evoluieren natürlich, die ändern sich die ganze Zeit. Aber wenn sie sich ändern, dann ändern sie sich nicht nur random. Ne? Es gibt natürlich ein bestimmtes, Sachen sind einfach random. Warum hat Ungarisch all diese Fälle und Deutsch nur 3? Und warum hat Holländisch hat alle seine Fälle einfach, gibt es nicht mehr und so weiter. Ne? Manche Sachen sind ein bisschen random oder wir hatten auch andere Ursachen. Aber das ist dann auch das Idee, okay, vielleicht ist es dann auch so, dass wenn es keine andere Gründe gibt oder wenn es keine andere Beschränkungen gibt, dass wir mindestens mal einfach sagen, okay, dann ändern wir Wortstellungen so, dass sie mindestens harmonisch sind. Also darauf kommt man dann am Ende aus, dass vielleicht, wenn wir zeigen können, okay, was ändert sich denn über Zeit und wie können wir diese Änderungen dann am Ende erklären? Und da kommen wir dann wieder bei diesen kognitiven Erklärungen aus. Aber die haben wir ja nichts. Das muss man dann in eine andere Studie dann, danach gucken, weil das wäre zu viel gewesen, soll ich mal sagen.
Ja, vielen Dank. Also ich muss ja, wie gesagt, gestehen, Sprache ist für mich immer ein Buch mit 7 Siegeln. Ich muss mich damit beschäftigen und verstehe die Faszination, tu mir aber sehr schwer damit. Dementsprechend auch vielen Dank von mir, dass ich ja mit dir eintauchen konnte in diese sehr interessante Studie. Ich finde es immer faszinierend, wie verwandt dann doch Sprachen sein können oder wie Gemeinsamkeiten es gibt. Ich erinnere mich immer noch schön an ein Ereignis, das auch in Ghana passiert ist, in Westafrika, wo jemand wirklich, also dort wurde Twi gesprochen oder Twa, eins von beiden, ich weiß es nicht. Und eine Begleitperson von mir wollte damals so ein paar Sätze einfach lernen. Und wir haben uns dann wirklich über so viele Gemeinsamkeiten unterhalten können, weil wir, als sie war jemand, der hat gut Sprachen lernen können. Sie kannte genau diese Sachen, diese Wörter, die mir nie einfallen und konnte halt danach fragen und konnte dann verstehen, wie Sprache aufgebaut ist.
Okay.
Vor allem eine Sprache, die ja jetzt historisch, geografisch überhaupt nichts mit Deutsch zu tun hatte. Aber es war eben für uns verständlich. Das finde ich immer schon interessant. Ja, gut, mit indoeuropäisch. Dieser ewig lange Schlauch von Sprachen, die irgendwie dann doch so viele Gemeinsamkeiten haben, mal ganz abgesehen. Aber ja, als auch darüber hinaus große Gemeinsamkeiten. Vielen Dank.
Super, vielen Dank auch.
Und dann bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
Danke, tschüss.